Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
280 Moleküle von einer Million machen den Unterschied zwischen einer unfruchtbaren Einöde und dem Garten Eden. Denn diese 280 CO2-Moleküle in der Atmosphäre sorgen dafür, dass unsere Erde nicht gefriert. Wie ein Mantel umhüllt die Atmosphäre unseren Planeten und schafft so die Grundlage für Leben. 280 CO2-Moleküle hatten wir zuletzt im Jahr 1860 in unserer Atmosphäre. Da stand die Industrialisierung noch am Anfang.
Im Februar wurde in der NOAA-Messstation Mauna Loa in Hawaii ein Monatsdurchschnitt von 419 Molekülen gemessen. Dieser Anstieg hat auch bei uns direkt spürbare Folgen. Wie wir damit in den Städten umgehen lernen, darüber berichten wir später mehr. Herzlich willkommen zu Aus Kultur und Sozialwissenschaften. Heute mit Barbara Weber. Unsere weiteren Themen: Erneutes Trauma. Wir berichten über die Auswirkungen des Kriegs auf überlebende deutsche NS-Verbrechen in der Ukraine. Müller, Meyer, Meisenbacher. Wir stellen Ihnen Forschungen zu einem wissenschaftlichen digitalen Wörterbuch vor, in dem es um die Herkunft unserer Familiennamen geht. Und wir beschäftigen uns mit der Freiheit der Wissenschaft. Zum einen unter dem Aspekt, wie autoritäre Regime wie China und Russland versuchen, deutsche Universitäten und Forschende zu beeinflussen. Zum anderen fragen wir, was liegt den Forderungen der Identitätspolitik zugrunde? Doch zunächst.
Wie es mit dem Wetter langfristig weitergehen wird, wie sich klimatische Veränderungen auf unserem Planeten auswirken werden, mit diesen Fragen befasst sich die Weltklimakonferenz in Genf.
Tagesschau, 12. Februar 1979.
Schneestürme, Überschwemmungen, Dürrekatastrophen. Nicht nur das Wetter, sondern das gesamte Klima scheint in Unordnung geraten. Das ist das Thema für 100 Meteorologen, die hier in Genf zur ersten Weltklimakonferenz zusammentrafen.
Schon auf der ersten Weltklimakonferenz vor 43 Jahren warnten deren Teilnehmer vor den Folgen wachsender CO2-Emissionen.
Dass der Kohlendioxidgehalt der Erdatmosphäre ständig ansteigt.
Seither hat sich wenig geändert. Und wenn, dann nur zum Schlechten. Und wenn in der kommenden Woche die Arbeitsgruppe 3 des Weltklimarates IPCC ihren Bericht vorstellt, unter anderem zu Fortschritten bei der Begrenzung von Emissionen in Städten, Gebäuden und Verkehr, ist wohl wenig Raum für Optimismus. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen Strategien der Städte, gegenzusteuern und sich an das veränderte Klima anzupassen. Während allerdings Großstädte bereits entsprechende Stabsstellen eingerichtet haben, fehlt den kleinen Städten Personal und Geld. Deshalb muss die Bürgerschaft einspringen, schlagen Forschende der FU Berlin vor und entwickeln dafür Konzepte. Sven Kästner.
Vielen Dank, dass ihr Zeit habt.
Ja, schöne Grüße von meiner Frau soll ich ausrichten.
Der Regen hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine Gruppe Ehrenamtlicher in Boitzenburg an der Elbe, einer Kleinstadt im südwestlichsten Zipfel Mecklenburg-Vorpommerns, wollte weiter an der Pflege des alten Stadtparks arbeiten. Jetzt können sie nur berichten, was schon geschafft ist. Maria Wolf zeigt auf den Rosengarten.
Die Beete waren nicht mehr sichtbar. Es war im Prinzip eine einzige Rasenfläche und dazwischen standen ein paar Rosen. Wir haben einfach diese Beete wieder entdeckt, sie wieder angelegt, eingefasst und hoffen, dass die Rosen jetzt ein bisschen ein besseres Bett haben.
Der Park liegt auf einem Hügel etwas abseits der Boitzenburger Altstadt mit ihren malerischen Klinkerbauten. Jahrelang hatte die Stadt ihn vernachlässigt. Die Stadtparkfreunde, so nennt sich der lose Zusammenschluss einiger Bürgerinnen und Bürger, wollen ihn aus dem Dornröschenschlaf wecken. Nicht nur wegen der Erinnerungen vieler Einwohner. Eine alarmierende Klimaprognose sagt Sommer mit großem Hitzestress in der baumarmen Innenstadt voraus.
Wenn man sich die Studie anschaut für Boitzenburg, dann sieht es schon relativ schwierig aus mit dem sehr zugepflasterten Marktplatz, wo dann also wirklich Temperaturen im Sommer von fast 50 Grad erreicht werden in Mitte dieses Jahrhunderts. Das ist bald und von daher Grünflächen braucht Boitzenburg und sollte eben alle, die Boitzenburg hat, erhalten.
Die Idee mit den Stadtparkfreunden geht auf Dr. Beatrice John zurück. In der 11.000 Einwohnerkommune koordiniert die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Aktionen zur Anpassung an den Klimawandel.
Das gab es ja in Beutzenburg eigentlich überhaupt nicht. Und durch dieses Projekt haben wir überhaupt ein Bewusstsein geschaffen zu diesem Thema und überhaupt erstmal Probleme aufgedeckt, die es tatsächlich gibt. Nicht nur seitens der Verwaltung, sondern auch von Seiten der BürgerInnen, was die für Erfahrungen haben, eben mit Trockenheit, mit Hitzestress, mit Starkregen und so weiter.
John hat viele Aktivitäten angestoßen, mit denen sich die Stadt auf Klimaveränderungen einstellen kann. Mit Einwohnerinnen und Einwohnern hat sie zum Beispiel eine Streuobstwiese angelegt oder hinter gläserne Buswartehäuschen schattenspendende Hecken gepflanzt.
2020, da waren wir in 13 Expeditionen im gesamten Stadtgebiet unterwegs und haben mit den BürgerInnen zusammen unterschiedliche Orte gesucht, ihre Lieblingsplätze besucht und dort vor Ort entwickelt, was braucht's hier jetzt? Was müssen wir tun, um diesen Ort zu erhalten oder wieder aufzuwerten?
Hinter Jons Arbeit steckt ein Forschungsprojekt der Freien Universität Berlin. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen nach Wegen, wie kleinere Kommunen dem Klimawandel begegnen können. Während in Groß- und Mittelstädten dafür Stabsstellen der Verwaltungen Strategien entwickeln und oft mit ansässigen Forschenden zusammenarbeiten, fehlen in Kleinstädten solche Ressourcen. Engagierte Bürgerinnen und Bürger könnten da einspringen, sagt Politikwissenschaftler Dr. Klaus Jakob vom FU-Forschungszentrum für Nachhaltigkeit.
Wir haben uns überlegt in dem Projekt, dass wir Zivilgesellschaft ansprechen, dass wir ihre Ideen einbeziehen, wie sie Anpassung an den Klimawandel gestalten wollen in Kleinstädten und dadurch Verwaltungen auch ein Stück weit entlasten. Wir wollen Verwaltung nicht ganz aus der Pflicht entlassen und das als eine pure freiwillige und aus der Bürgerschaft getragene Aktivität sehen. Aber das Zusammenspiel von Verwaltung und Zivilgesellschaft interessiert uns.
Bisher beteiligen sich zwei Kleinstädte am Projekt, Beutzenburg und Übigau-Warenbrück im Süden Brandenburgs. In beiden Kommunen haben die Forschenden das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern gesucht.
Dabei kam auch heraus, dass Anpassung an den Klimawandel im Wesentlichen als eine Aufgabe gesehen worden ist, die man mit Familien, mit Freunden, im sozialen Netzwerk eben tut, was man weder alleine machen kann, noch darauf warten kann, dass Politik es richtet. Für uns ein sehr wichtiger Erkenntnis und auch eine Bestätigung dessen, dass es eben soziale Praktiken, nennen wir es, sehr viel Sinn ergeben, um sich auf Klimawandel und Extremwetterereignisse einzustellen.
Statt auf teure neue Infrastruktur setzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf viele kleine Veränderungen. Sich gemeinsam um das Grün in der Stadt kümmern, private Gärten klimafreundlich bepflanzen oder auch in Hitzeperioden betagte Nachbarn im Blick behalten.
Was wir vielleicht noch nicht anstoßen konnten, aber gerne machen würden, ist veränderte Arbeitszeiten, veränderte Einkaufszeiten auch. Letztlich haben wir sowas wie eine Siesta auch im Blick, ne? Als eine soziale Praktik, die auf Hitze reagieren könnte. Alles das sind Praktiken, wo man sich gemeinsam an die Hand nehmen muss, damit sie Sinn ergeben, ne? Also wenn nur einer alleine in die Siesta geht, ist vielleicht nett für ihn oder sie, aber es funktioniert nicht, wenn man nicht sich wechselseitig darauf geeinigt hat, ne?
Dahinter steckt auch die Hoffnung, dass gemeinsames Engagement den sozialen Zusammenhalt stärkt. Politikwissenschaftler Dr. Serge Ehmbacher sieht es allerdings umgekehrt. Erst der Zusammenhalt ermögliche ehrenamtliche Beteiligung, sagt der Mitarbeiter des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement.
Die von der Politik dem Ehrenamt zugeschriebene magische Gabe, dass es sozusagen aus sich heraus sozialen Zusammenhalt erzeugen könnte, halte ich nicht für besonders plausibel. Aber vor Ort kann es durch das Ehrenamt immer gewisse Solidarisierungseffekte geben, was vor allen Dingen bei dem Thema Katastrophenschutz, Katastrophenhilfe oder in dem Fall auch Anpassung an die Folgen des Klimawandels relevant sein kann.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute einmal zusammengekommen sind, um die Partnerschaftsverträge zu unterzeichnen.
In Beutzenburg hofft auch Bürgermeister Rico Reichelt auf diese Solidarisierungseffekte. Gerade hat er Kooperationspapiere mit den Stadtparkfreunden unterzeichnet.
Die reden darüber, können andere begeistern. Man kommt in Austausch darüber, was man in der Stadt noch Positives bewirken könnte, wo man noch ran könnte. Und ich glaube schon, dass man dann auch anderen Leuten erlebbar macht, dass Veränderung hier in der Kleinstadt beginnt, hier bei uns zu Hause.
Andere Kleinstädte können sich derzeit für die Teilnahme am Forschungsprojekt bewerben. Denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sicher, Großstadtrezepte für die Klimaanpassung funktionieren in kleinen Kommunen nicht.
Da Darüber, wie sich Kleinstädte an den Klimawandel anpassen können, berichtete Sven Kästner. Dass ein großer Teil der deutschen Verbrechen auf dem Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion auf dem Boden der Ukraine begangen wurde, ist wohl nur wenigen bewusst. Deutschland trägt daher eine besondere Verantwortung, den Überlebenden der NS-Verbrechen in der Ukraine zu helfen. Darunter auch Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Über die Hintergründe der Taten deutscher Soldaten, Polizisten und Sondereinheiten in der Ukraine berichtet Matthias Hennies.
Die Strategie der verbrannten Erde, die deutsche Soldaten in der Sowjetunion anwandten, ist berüchtigt. Denn sie verbrannten Kirchen, Häuser, ganze Dörfer, oft genug mit den Bewohnern.
Die wurde schon im Winter 1941-42 angewandt. Das waren allerdings einzelne Taten quasi im Rahmen des Kriegsgeschehens. Und das hat sich auf jeden Fall ab dem Jahr 1943 gesteigert und ist besonders häufig im Zusammenhang mit der Partisanenbekämpfung geschehen. Man hat dann eben unter dem Vorwand, dass dort Partisanen geholfen wurde oder dass Partisanen aus dem Dorf etwas getan hätten, ja, ganze Dörfer abgebrannt, teilweise auch nur ein Teil des Dorfes und dabei dann auch ein Teil oder teilweise auch die ganze Einwohnerschaft des Dorfes massakriert.
Vor allem die Ukraine und Belarus litten unter den deutschen Verbrechen, sagt der Historiker Johannes Spohr. Denn diese beiden Republiken am Westrand der UdSSR waren schon früh und dann relativ lange in deutscher Hand. Das wirkte sich auch massiv auf die Verfolgung der jüdischen Einwohner aus.
Die Ukraine war besonders stark vom NS-Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion betroffen und etwa 1,6 der 2,7 Millionen Jüdinnen und Juden wurden dort ermordet. Weit über 1 Million von ihnen wurden zwischen 1941 und 1944 unter deutschem Befehl vor Ort erschossen. Also etwa 80% der Ermordeten, wohingegen 20% in die Vernichtungslager in Ostpolen deportiert wurden.
Bekannt ist heute am ehesten das Massaker in Babi Jar bei Kiew, wo ein deutsches Sonderkommando an zwei Septembertagen 1941 etwa 34.000 Jüdinnen und Juden erschoss. Doch vieles, was in der Ukraine geschah, ist bisher nur wenig erforscht worden, stellt Spohr fest. Eine Ursache dafür ist, dass man sich in der Sowjetunion nach dem Krieg bemühte, das Land als Ganzes, als Opfer des deutschen Faschismus darzustellen. Zwischen einzelnen Teilrepubliken wurde kaum unterschieden und auch zwischen verschiedenen Gruppen von Verfolgten und Ermordeten nicht. Ein großer Anteil dieser Menschen lebte in der Ukraine.
Millionen Menschen aus der Ukraine kämpften während des Zweiten Weltkriegs in der Roten Armee. Und wer von denjenigen, die dort gekämpft haben, in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet, war extrem gefährdet. Also etwa 3 von den 5,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen überlebten die deutsche Gefangenschaft nicht. Auch Roma wurden als Gruppe gezielt verfolgt und ermordet. Und unter den zivilen ZwangsarbeiterInnen aus der Sowjetunion waren über die Hälfte UkrainerInnen und darunter besonders viele Frauen.
Etwa 42.000 von ihnen leben noch. Sie wurden als Jugendliche zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt oder erlebten als Kinder, wie Eltern, Geschwister oder Verwandte ermordet wurden. Stefan Müller kümmert sich um Roma, die Gruppe, die wohl die wenigste Aufmerksamkeit bekommt.
Ich habe Zahlen gehört, dass es noch 1.000 bis 1.200 überlebende Roma geben soll.
Jetzt, da alle Überlebenden alt und besonders verletzlich sind, womöglich pflegebedürftig oder krank, sind sie ein zweites Mal militärischer Gewalt ausgesetzt. Nach den Schrecken der deutschen Besatzung kann Putins Krieg bei ihnen ein neues Trauma auslösen. Müller, der für den Zentralrat deutscher Roma und Sinti arbeitet, setzt sich deshalb dafür ein, dass sie von Deutschland unterstützt und wenn möglich auch evakuiert werden.
Deutschland hat eine historische Verantwortung für alle Gruppen von Überlebenden aus der Ukraine. Dazu gehören aber auch die Überlebenden Rumänien. Und es gibt ja dieses Hilfsnetzwerk für NS-Verfolgte, ja, aus der Ukraine. Da geht es immer nur um die Überlebenden, egal zu welcher Gruppe die gehören. Das ist etwas, was ich hoffe, dass die deutsche Politik auch umsetzen wird, dass sie sich wirklich darum bemüht, den geflüchteten Roma verstärkt zu helfen, vor allen Dingen auch die Roma in der Ukraine unterstützen.
Der Historiker Spohr arbeitet in dem Hilfsnetzwerk mit, in dem sich etwa 30 Organisationen aus Deutschland und der Ukraine zusammengeschlossen haben, um durch ihre Kontakte vor Ort Überlebende zu erreichen und zu unterstützen.
Teilweise sind es natürlich Hilfsorganisationen, teilweise aber auch historische Institutionen, denn auch die Überlebenden, teilweise sind es ja auch selbst Forschende, wie beispielsweise Boris Sabako, der ist Vorsitzender der All-Ukrainischen Assoziation der jüdischen KZ- und Ghetto-Überlebenden. Der hat viele Bücher zum Thema auch herausgebracht und der zählt zu denjenigen, die sich jetzt auch schon retten konnten.
So soll das Netzwerk nicht nur humanitäre Hilfe leisten, sondern in dieser existenziellen Krise auch die Kontakte unter den Historikern aufrechterhalten. Denn offene Fragen gibt es in der Forschung noch genug. Spohr unterstreicht,
dass vor allen Dingen der Terror gegen die Zivilbevölkerung, und dazu zählen ja auch die verbrannten Dörfer in der Ukraine, noch nicht ausreichend erforscht sind. Und das auch, was jetzt die systematische Ermordung von Roma angeht, da ist eigentlich hierzulande noch recht wenig bekannt. Ja, das betrifft im Grunde auch den Holocaust bis heute, weil dazu ist jetzt in den letzten 10, 15 Jahren mehr in Gang gekommen. Dennoch ist, glaube ich, das Bild des NS-Verfolgten, was sich hierzulande gemacht wird, noch sehr eingeschränkt. Also das ist meistens das Bild von Jüdinnen und Juden. Aber dass zu den Verfolgten dann auch Roma gehörten, dass dazu sowjetische Kriegsgefangene, Kommunistinnen und Kommunisten gehörten, dann natürlich auch Partisaninnen und Partisanen, aber auch ganz einfache Menschen, die damals massiv terrorisiert und auch ermordet wurden.
Matthias Henjes über Überlebende des NS-Terrors in der Ukraine und ihre Retraumatisierung durch den Krieg. Die Zahl ist schier unglaublich. Etwa 850.000 Familiennamen gibt es und jeder hat eine spannende Geschichte. Seit 10 Jahren wird daran geforscht, gefördert von der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz. Ziel ist ein digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands, der ersten 200.000 Namen zu erstellen. 2035 wollen die Forschenden fertig sein. Nach so vielen Zahlen jetzt die spannenden Inhalte. Die Sprachwissenschaftlerin Dr. Rita Häuser forscht im Rahmen des Projektes an der Akademie in Mainz. Sie fragte ich vor der Sendung, welches die häufigsten Familiennamen sind.
Ja, die häufigsten Familiennamen in Deutschland sind Müller, Schmidt und Schneider auf den ersten 3 Plätzen. Und es geht so weiter, also mit Fischer, Weber, Meier und, bis zu Platz 15. Und da kommt der Name Klein.
Haben die irgendeine Gemeinsamkeit, diese Namen?
Also die ersten 14 sind alle Berufe. Und da kann man sehen, dass eben die Berufe einen hohen Stellenwert gehabt haben, also dass sehr, sehr viele Menschen nach ihrem Beruf und ihrer Tätigkeit benannt worden sind.
Jetzt habe ich so beobachtet, dass es regionale Unterschiede gibt. Also, ich nehme ein Beispiel. Wir haben hier in Köln viele Menschen, die Schmitz heißen mit Nachnamen. Auch am Niederrhein kann man das ja sehen. Mhm. Und dann im Mainzer Raum, wo Sie jetzt sind, da gibt es ganz viele Bäcker und auch meinen Namen Weber. Mhm. Ja, wie erklärt sich das?
Also der Schmitz, das geht ja zurück auf den Berufsschmied. Und das ist ein Name, der im Genitiv steht. Also der Sohn des Schmieds. Und dieser Genitiv in den Familiennamen ist ganz typisch für den Westen Deutschlands, also vom Niederrhein bis runter an die Mosel. Und in dieser ganzen Region, da finden wir ganz viele Genitive. Und zum anderen, warum gibt es bei uns im Süden so viele Bäcker und Weber? Das ist damit zu erklären, dass im Süden sehr häufig die Menschen nach ihren Berufen benannt worden sind. Und im Norden finden wir oft andere Benennungsmotive, wie zum Beispiel nach dem Rufnamen des Vaters oder der Wohnstätte und dem Hof, in dem man lebt. Also da sieht man so leichte regionale Unterschiede oder auch ganz typische Endungen, zum Beispiel wie Le, also Bienzle, Schwäble. Ja, dann kommt jemand eben aus dem Schwarmland. Also diese Endung kommt eben daher. Sie ist ganz typisch. Und da kann man schon so ein bisschen sehen, wo jemand herkommt.
Aber wenn Sie jetzt das Beispiel Bienzle nennen, da wüsste ich jetzt auf Anhieb gar nicht. Das ist ja keine Eigenschaft und das ist auch kein Beruf.
Nein, da wüsste ich jetzt auch nicht die Bedeutung. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Endung ganz typisch ist, diese Verkleinerung eben le, ne? Bienzle, Kienzle, das hat man eben häufig im schwäbischen Raum.
Wann entstanden denn jetzt die Familiennamen? Das war ja nicht immer so. Und warum?
Ja, man hatte jahrhundertelang nur einen einzigen Namen, nämlich seinen Rufnamen. Das hat ausgereicht. Und ab dem 13. Jahrhundert fängt es an, dass die ersten Beinamen oder Familiennamen aufgekommen sind. Und das hat verschiedene Gründe, aber ganz wichtig dabei ist, das war eine Zeit des Bevölkerungswachstums und auch die Siedlungen sind angewachsen. Das heißt, wir hatten immer mehr Menschen, die in einem Raum lebten. Und zum anderen gab es Rufnamenmoden, wie heute auch. Ja, also wir haben ja immer eine Hitliste der beliebten Rufnamen. Im Mittelalter gab es das auch. Da war das vielleicht Johannes oder Christian und so weiter. Also in bestimmten Regionen gab es so Häufungen von gleichen Rufnamen. Und dann konnte man die Menschen nicht mehr voneinander unterscheiden und nahm noch einen weiteren Namen eben hinzu, nämlich nach dem Beruf oder nach einer Eigenschaft oder nach dem Rufnamen des Vaters und so, dass man eben die Menschen voneinander unterscheiden kann wieder.
Und manchmal kann es ja auch so sein, wie in Köln im Mittelalter, dass man dann zum Beispiel gesagt hat, Ännchen von Arg, Ännchen aus Aachen. So, da gab es jetzt aber eine ganze Menge Ännchens, weil Ännchen ist ja ein sehr gebräuchlicher Name gewesen im Mittelalter, ne?
Genau, das haben wir durchgehend im Mittelalter, wie gesagt, dass bestimmte Rufnamen immer sehr, sehr häufig geworden sind, weil sie eben modern waren oder eben beliebt waren bei den Menschen. Es gab ganz viele Menschen, die Hans hießen in einem Dorf und dann musste man einfach den einen Hans vom anderen unterscheiden, nach der Herkunft oder dem Beruf, je nachdem.
Jetzt gibt es auch Namen, wo man leicht verführt ist, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Also ich möchte mal wieder, Sie sind jetzt in Mainz, ich möchte mal wieder einige Beispiele aus Mainz zitieren. Und zwar gab es da mal einen Landesminister mit dem schönen Namen Rudi Geil. Mhm. Oder es gab einen Karnevalssänger, der hieß Ernst Neger.
Ja, da muss man beachten, dass die Namen oft nicht das bedeuten, was man auf den ersten Blick so denkt. Im Falle Neger ist es so, im Mittelalter gab es das Wort für einen schwarzen Menschen noch nicht in diesem Sinne. Also da hießen die Menschen, die dunkel waren oder schwarzhaarig waren, Moor. Das Wort Neger kam erst im 17. Jahrhundert in unseren Sprachraum auf, in diesem Sinne. Deswegen kommt der Familienname, da ja unsere Familiennamen aus dem Mittelalter sind, da muss man schauen, gibt es ein Wort im Mittelhochdeutschen, was dem entspricht. Und da gibt es eben das Wort Negen für Nähen. Also das war ein Berufsname für einen Näher oder einen Schneider.
In dem Fall ist das eine Dachdeckerfirma sogar gewesen. Also die haben noch so Windungen gemacht. So, der Name Rudi Geil ist ja auch ein bisschen, das war ein Landesminister, wenn ich mich recht erinnere, ne?
Ja, an dem Wort kann man sehr schön auch sehen, dass so eine Bedeutungsveränderung im Laufe der Jahrhunderte einfach aufgetreten ist. Im Mittelhochdeutschen heißt dieses Wort einfach nur fröhlich, ausgelassen, übermütig. Also das war wirklich ein fröhlicher Mensch oder ein sehr, sehr agiler Mensch. Im Laufe der Jahrhunderte hat das ganz viele verschiedene Bedeutungen mitgemacht. Als ich noch sehr jung war, nahm man das überhaupt nicht gern in den Mund, weil das irgendwie sexuell aufgeladen war, das Wort. Und später in der Jugendsprache hieß es nur einfach geil, sagten dann die Leute, ne? Also da sieht man sehr schön an einem Wort, wie da die Bedeutung sich ändern konnte.
Jetzt haben Sie sicherlich, ich habe es eben gesagt, 10 Jahre forschen Sie in dem Projekt und da entwickeln sich ja auch so gewisse Vorlieben. Welches sind denn Ihre Lieblingsnamen?
Also ich habe eine ganz große Schwäche für Namen, die von Tieren abgeleitet sind, weil ich die immer so schön sprechend finde. Da gibt es zum Beispiel den Angstwurm, also für einen ängstlichen Menschen, einen Weinwurm, einer, der gerne Wein trinkt. Auch schön sind die Bezeichnungen nach Vögeln, zum Beispiel den Schneekönig, also ein Wort für Zaunkönig. Und dann auch so etwas merkwürdige Namen wie Spinnenhirn oder Muckenhirn. Also jemand, der wirklich Spinnen oder Mücken im Hirn hat, also ein bisschen verwirrt oder ja, also ein bisschen wirre Gedanken eben hat. Und der bekam dann diesen schönen Namen. Also da habe ich einfach eine große Schwäche dafür und finde die immer ganz schön und toll.
Das Projekt läuft noch bis 2035. Da haben Sie ja quasi eine Lebensstellung, kann man das so sagen?
Ja, für meinen Fall wahrscheinlich, ja. Für die jungen Kollegen eher nicht. Aber es ist so, dass man bei Namen nie ausgeforscht hat. Also wir könnten noch viel, viel länger natürlich uns mit Familiennamen beschäftigen. Und wir stoßen auch ständig auf neue Themen und neue Herausforderungen. Wir haben sehr viele nicht-deutsche Namen natürlich auch mit im Wörterbuch, die auch besondere Herausforderungen haben, wo wir auch gar nicht alle eben berücksichtigen können. Also eigentlich sind wir noch lange nicht am Ende, aber wie gesagt, das Wörterbuch wird bis dahin soweit komplett sein, wie wir uns das vorgenommen haben.
Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch erstmal und viel Erfolg noch.
Ja, vielen Dank auch.
Das Gespräch mit Dr. Rita Häuser haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie forscht über Familiennamen in Deutschland, gefördert von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Näheres erfahren Sie über namensforschung.net.
Bei Biaobing, Bünbei Po.
Konfuzius-Institute in Deutschland werben damit, wie hier in einem YouTube-Video, die chinesische Sprache und Kultur der Bevölkerung näher zu bringen und darüber hinaus den kulturellen Austausch zu ermöglichen. Doch anders als beispielsweise die Goethe-Institute sind sie direkt an deutschen Universitäten angesiedelt und mischen sich ein, wenn es um Veranstaltungen geht, die nicht in ihr Konzept passen. Wie beispielsweise im vergangenen Jahr an den Universitäten Duisburg, Essen und Hannover. Dort sollte eine Xi Jinping-Biografie vorgestellt werden. Die Veranstaltung wurde dann auf Druck Chinas abgesagt und musste verlegt werden. Sind das Einzelfälle? Eher nicht, meint Armin Himmelrath.
Weltweit ist die Wissenschaftsfreiheit bedroht. In immer mehr Ländern gibt es gesetzliche oder praktische Einschränkungen für Forscherinnen und Forscher. Das zeigt der weltweite Academic Freedom Index, an dessen Erstellung Ilya Saliba beteiligt ist, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin, WZB. Er forscht dort in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Der weltweite Trend gelte allerdings ausdrücklich nicht für Deutschland, obwohl es auch hierzulande Probleme gebe.
Der größte Risikofaktor für die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland momentan ist eigentlich internationale Kooperation und Finanzierung von Forschung. Denn ich glaube, hier sind wir noch in gewisser Weise sehr naiv und blauäugig. Gelder aus Autokratien zum Beispiel, wir kennen alle die Konfuzius-Institute, die es überall auf der Welt, aber auch an deutschen Universitäten gibt. Die sind aus China finanziert und sorgen einerseits dafür, dass es weniger staatlich finanzierte sinologische Forschung und China-Kompetenz gibt, sondern diese mehr und mehr von China selber finanziert wird. Die haben natürlich ein Interesse, auf eine gewisse Art und Weise dargestellt zu werden und werden auch den Einfluss, den sie haben im Rahmen dieser Institute in der Auswahl des Lehrpersonals der Lehrpläne natürlich geltend machen.
Die Absagen der Online-Veranstaltungen in Duisburg und Hannover seien also eindeutige Versuche, die Wissenschaftsfreiheit an deutschen Unis zu beeinflussen. Solche Einflussnahme gäbe es aber auch auf anderem, subtilerem Weg, sagt Ilya Saliba. Etwa bei Stiftungslehrstühlen oder bei der Forschungsfinanzierung.
Zum Beispiel über Firmen, die eng mit autokratischen Staaten und Regimen verknüpft sind. Man denke auch, Beispiel China, wieder an Huawei oder halt auch an Aramco aus Saudi-Arabien, die am MIT eigene Forschungszentren finanzieren. Da reden wir über Multimillionen-Dollar-Projekte.
Auch da bestehe natürlich eine starke Gefahr der Einflussnahme und der Selbstzensur von Universitäten in Demokratien. Und es gebe noch einen weiteren Aspekt in der Debatte um die Wissenschaftsfreiheit, sagt die Soziologin Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin.
Das ist die Wissenschaftsfreiheit von Personen, die schlichtweg im Moment im falschen Land leben. Also wenn man an Russland denkt und an die ganze Diskussion, das sieht man ja bei verschiedenen Wissenschaftsorganisationen, wie auch bei der Politik verschiedener Universitäten, dass sozusagen Forscher nur, weil sie eine falsche Staatszugehörigkeit haben und nicht das tun, was man von ihnen erwartet, dann eher auch ja eigentlich nicht mehr die Freiheit haben zu forschen.
Das gelte etwa für tausende russischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einen offenen Brief gegen den Krieg in der Ukraine an Russlands Machthaber Putin unterschrieben haben und jetzt drangsaliert werden. Zwei von ihnen haben gerade ganz aktuell am WZB eine neue akademische Heimat gefunden und erhalten vom Wissenschaftszentrum und der Leibniz-Gemeinschaft finanzielle Unterstützung, genauso wie Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine. Sie alle durften mit Erstaunen auf die Diskussion um Wissenschaftsfreiheit blicken, die teilweise an deutschen Unis geführt wird, vorangetrieben vor allem von dem vor einem Jahr gegründeten Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Das beklagt, dass vor allem konservative akademische Meinungen nicht mehr zu Wort kommen dürften. Die Vorsitzende Sandra Kostner erklärte auf einer Online-Veranstaltung:
Dem Netzwerk geht es darum, das individuelle Freiheitsrecht auf Wissenschaftsfreiheit gegen alle Einschränkungsversuche zu verteidigen. Und wir treten auch für eine Debattenkultur ein, in der alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben ganz frei ihr Erkenntnisinteresse verfolgen können und nicht Sorge haben müssen, dass es danach negative Konsequenzen gibt, was ihre eigenen Karrierechancen betrifft.
Tatsächlich habe konservative Intellektualität nach dem Zweiten Weltkrieg an deutschen Unis nie einen anerkannten Platz gefunden, sagt der Bonner Soziologe Rudolf Stichweh. Die Gründe seien die Erfahrungen mit Nationalsozialismus und Holocaust und die historischen Schwierigkeiten rechtskonservativer Intellektueller, sich vom Nationalsozialismus abzugrenzen und zu zeigen, dass es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen rechtskonservativen und nationalistischen Positionen. Das sei schon in den 1920er Jahren so gewesen, sagt Stichweh.
Da gibt es in der Mitte der Weimarer Republik die Idee der konservativen Revolution. Das Wort ist, glaube ich, von Hofmannsthal. Dazu gehören Denker wie Möller van den Broek und Oswald Spengler. Aber sie alle waren antidemokratisch, autoritär, glaubten an die Idee der Volksgemeinschaft und haben im Grunde alle den Nationalsozialisten in die Hände gearbeitet.
1932-33 habe sich das wiederholt mit der Deutschnationalen Volkspartei als Steigbügelhalter Hitlers.
Das ist zweimal eine Kapitulation, eine Nicht-Unterscheidbarkeit des Konservatismus zum sich bildenden Faschismus. Und in gewisser Hinsicht erleben wir auch heute eine Wiederaufführung, nämlich in der Geschichte der AfD. Da waren ja auch die Gründer wie Lucke, Adam, Gauland, die wohl geglaubt haben, sie gründen eine konservative Partei. Zwei sind draußen heute, Lucke und Adam, und Gauland kapituliert jeden Tag vor den Rechtsradikalen.
Die Gefahr für die Freiheit der Wissenschaft, sagt Jutta Almendinger, gehe de facto eher von rechtspopulistischer Seite aus. Etwa dann, wenn Forschungsarbeiten juristisch attackiert werden, um sie letztlich zu unterbinden.
Am WZB hatten wir vor einigen Jahren also tatsächlich mehreren Austausch mit Rechtsanwälten der AfD, die sich massiv angegriffen und verleumdet fühlte. Wir sind bis zu einem Prozessgericht gegangen. Wir haben den gewonnen. Aber so etwas zeigt natürlich auch, dass wenn man über die AfD arbeitet, man gegebenenfalls ganze Institutionen schädigt.
Denn es kostet Zeit sowie finanzielle und personelle Kapazitäten, die Wissenschaftsfreiheit zu verteidigen. Ressourcen, die dann für die weitere Forschungsarbeit fehlen. Auch Ilja Saliba hält die deutsche Debatte um angebliche Redeverbote und Cancel-Kultur für verfehlt. Die wirklichen Bedrohungen seien andere.
Wie bestimmte Risiken internationaler Kooperation mit Autokratien oder wie eine Unterfinanzierung bestimmter Forschungszweige oder eine Finanzierung nur über bestimmte Mechanismen, die bestimmte Forschungsfragen in den Schatten rücken oder weiter ausgrenzen und an den Rand drängen.
Konfuzius und Co. Wie autoritäre Regime wie China und Russland versuchen, deutsche Universitäten zu beeinflussen, berichtete Armin Himmelrath. There's a time to wait. Let's run away
with wild horses, following the sound into the woods. Ich trage jetzt Dreadlocks seit 4 Jahren und für mich war es eine rein ästhetische Entscheidung.
Sagt Musikerin Ronja Malzahn. Eine weiße Musikerin mit Dreadlocks auf einer Klimademo? Das geht gar nicht, fanden AktivistInnen von Fridays for Future und luden die Musikerin kurzerhand aus. Andererseits, wer hat dieses Verbot ausgesprochen? Waren es womöglich Weiße, die sich angemaßt haben, für People of Color zu sprechen? Die Lage ist verzwickt oder anders ausgedrückt. Der Streit um die sogenannte Identitätspolitik nimmt immer bizarrere Formen an. Es seien zynische Theorien, die solchen Kämpfen um Identität zugrunde liegen, urteilen denn auch der Mathematiker James Lindsay und die Literaturwissenschaftlerin Helen Pluck-Rose in ihrem gleichnamigen Buch. Das wiederum ruft Widerspruch hervor. Inge Breuer hat sich die unterschiedlichen Argumente angehört.
Since approximately June of 2017,
seit ungefähr Juni 2017 haben ich und zwei weitere Wissenschaftler, Peter Boghossian und Helen Pluck-Rose, absichtlich falsche wissenschaftliche Arbeiten geschrieben und sie in hoch angesehenen Journalen eingereicht, im Bereich Geschlecht, Rasse, Sexualität und ähnlichen Themen.
Race, sexuality and similar topics.
Der amerikanische Mathematiker James Lindsay stellt bei YouTube ein Projekt vor, das er mit zwei Kollegen vor einigen Jahren durchführte. Zwei Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin hatten 20 Aufsätze in Fachjournalen eingereicht mit frei erfundenen, absurden Forschungsergebnissen. Es ging um den Penis als soziales Konstrukt, um hündische Vergewaltigungskultur, darum, dass Muskelaufbau nur aufgrund repressiver kultureller Normen als wertvoller definiert wird als Fettaufbau. Vier der Aufsätze wurden veröffentlicht und weitere drei zur Veröffentlichung akzeptiert.
Und eine, die behauptet, dass rammelnde Hunde Nachweis einer Kultur der Vergewaltigung sind, wurde öffentlich als exzellent ausgezeichnet. Wir hatten wirklich viel Spaß bei diesem Experiment.
Wir hatten viel Spaß mit diesem Projekt.
Die Reviewer sind worried, dass wir die Privacy
nicht respektieren. Das ist ein Problem. Wir respektieren.
Mit diesem Projekt, so Lindsay, sollte die politische Korruption der Universität entblößt werden. Sollte demonstriert werden, dass der letzte Unsinn behauptet werden kann, wenn es einer zurzeit an vielen Universitäten herrschenden postmodernen Ideologie entspricht. Einer Ideologie, die besage:
Nur weiße Menschen können Rassisten sein, nur Männer sind zu toxischem Verhalten fähig. Es gibt kein biologisches Geschlecht. Unsere Sprache ist sexistisch. Ein neuer moralischer Kanon erobert westliche Universitäten und erschüttert die liberale Gesellschaft.
Um ihre provozierenden Unterstellungen ausführlich zu belegen, veröffentlichten James Lindsay und die britische Literaturwissenschaftlerin Helen Pluck-Rose im Jahr 2020 das Buch »Cynical Theories«. In den USA schaffte es das Buch auf die besten Listen. Im Februar 2022 erschien es auch auf Deutsch. Titel: Zynische Theorien, wie aktivistische Wissenschaft Race, Gender und Identität über alles stellt und warum das niemandem nützt. Die bislang wohl profundeste Analyse des angewandten Postmodernismus, urteilte die FAZ. Das Buch schieße mit der Schrotflinte auf den Gegner, meint dagegen Professor Martin Saar, Philosoph an der Uni Frankfurt, weil es sich akademisch gebe, aber polemisch sei.
Und ich würde sagen, so Pamphlete wie dieses hier wird behauptet, man gibt eine objektive Darstellung von Theoriegeschichte, ein bisschen Universitätslandschaft und heutigem Aktivismus, aber alles, was in diesem Buch steht, ist eigentlich politisch motiviert. Und ein Kulturkampf ist, glaube ich, ziemlich genau sowas.
Der Kulturkampf, von dem Martin Saar hier spricht, dreht sich um die sogenannte Identitätspolitik. Auf der einen Seite Minderheiten, die die Anerkennung ihrer Identität schwarz, schwul, lesbisch, trans fordern, die für Teilhabe und eine gerechtere Gesellschaft kämpfen, gegen Rassisten, Sexisten, alte weiße Männer und toxische Männlichkeit, gegen die unbefragten Normen der Mehrheitsgesellschaft, die sich zunehmend attackiert fühlt.
Dieses Unbehagen ist eigentlich ein gutes Zeichen,
findet Natasha A. Kelly. Die Soziologin ist Gründungsmitglied einer Plattform zur Förderung der Vernetzung und Verbreitung schwarzer europäischer Geschichte für Wissenschaftler.
dass ihr dieses Unbehagen, oh, ich werde angeklagt, es ist keine Anklage, sondern es ist die Realität vor Augen halten, was es bedeutet, 500 Jahre Unterdrückung. Das Problem liegt an den Strukturen, dass von Geburt an weiße Menschen Vorteile haben.
Helen Pluckrose und James Lindsay finden solche Analysen geradezu zynisch, weil weißen Menschen damit eine rassistische Identität zugeschrieben wird.
You can either be racist and acknowledge it and work against it, or you can be racist and in selfish denial of it.
Weiße Menschen können also, folgert Helen Pluckrose, entweder anerkennen, dass sie Rassisten sind und dagegen ankämpfen. Oder sie können Rassisten sein und das egoistisch verleugnen. Sie können dem Rassismus aber nicht entkommen, weil sie in einer Gesellschaft leben, in der die Weißen die Vorherrschaft haben. Solche zynischen Theorien verfolgen Helen Pluckrose und James Lindsay bis zu den postmodernen Denkern der 60er, 70er Jahre zurück. Als Philosophen wie Michel Foucault, Jacques Derrida oder die Gender-Theoretikerin Judith Butler beschrieben, dass alle gesellschaftlichen Verhältnisse Machtverhältnisse seien, dass es kein objektives Wissen, keine Wahrheit gebe, sondern alles, selbst das Geschlecht, soziokulturell konstruiert sei.
Das ist zynisch, weil es mit der Annahme beginnt, dass sich alles um Macht dreht und die Menschen versuchen, ihre Macht zu verteidigen. Sie lesen die ganze Gesellschaft durch diese Machtverhältnisse. Und wenn man diesen radikalen postmodernen Skeptizismus hat, dann sucht man nicht nach Wahrheit. Interessant ist nur, welche Machtdynamiken hier impliziert sind.
Seit den 80er Jahren hätten, so Pluckrose und Lindsay, solche postmodernen Theorien den universitären Elfenbeinturm verlassen und sich weiterentwickelt zu politisch-aktivistischen Analysen. Etwa in Studien zum Postkolonialismus, in Gender und Queer Studies, in der Critical Race Theory, also der kritischen Rassetheorie. Darin werden koloniale Denkmuster auch nach dem Kolonialismus aufgespürt. Da werden Vernunft und Wissenschaft als Medium entlarvt, die Macht des Westens abzusichern. Oder es wird aufgedeckt, dass die weiße Vorherrschaft, der Imperialismus, die Heteronormativität die Gesellschaft prägen und alle infizieren. Das Fazit? Niemand kann diesen Machtstrukturen entkommen.
Hier wird behauptet, dass das, was Sie diese Art von angewandtem Postmodernismus nennen, eher eine Religion, sagen Sie manchmal, ist eher ein Set von Dogmen ist und gar keine wissenschaftsfähigen, gar falsifizierbaren Aussagen. Und da zeichnen Sie ein sehr düsteres Bild.
Ein Bild, das für Martin Saar aber falsch gezeichnet ist. Er ist ein Verteidiger der identitätspolitischen Streiter, findet deren Analysen über strukturelle Machtverhältnisse durchaus zutreffend. Ein Rassist sei zum Beispiel nicht nur, wer andere aufgrund ihrer Ethnie oder Hautfarbe abwertet. Es gäbe auch rassistische gesellschaftliche Strukturen, etwa im Schulsystem, die zum Beispiel nicht weiße Menschen überdurchschnittlich häufig benachteiligen.
Dass man sagt, es gibt auch Rassismus da, wo keine rassistischen Intentionen im Spiel sind, sondern es gibt auch systemischere Elemente davon. Und deswegen kann so ein Phänomen wie Kolonialismus realgeschichtlich vorbei sein, aber nachwirken. Oder Sexismus, das tatsächlich auch strukturelle Faktoren einrechnen kann, finde ich erstmal richtig.
Aber ist es im Namen eines solchen strukturellen Rassismus richtig, einen renommierten weißen Historiker auszuladen, der einen Vortrag über Kolonialismus halten wollte, wie im vergangenen Jahr in Hannover geschehen, weil er sich als Weißer nicht in afrikanische Verhältnisse hineindenken könne? Darf das Gedicht der schwarzen Amanda Gorman, das sie zu Joe Bidens Inauguration vortrug, von einer Weißen übersetzt werden? Soll es eigene Theaterbühnen nur für schwarze Menschen und People of Color geben? Für James Lindsay ist das ein neuer Absolutismus.
Der neue Absolutismus geht davon aus, dass Machtdynamiken vollständig bestimmen, wer auf der richtigen Seite einer Diskussion steht und wer auf der falschen. Wir sehen da etwas, was sehr puritanisch und starr ist.
Aber hält Martin Saar dagegen, ist es nicht berechtigt, dass zum Beispiel danach gefragt wird, welche Rolle schwarze Übersetzerinnen im Kulturbetrieb spielen oder wie sichtbar queere oder schwul-lesbische SchauspielerInnen im Film- und Fernsehbusiness seien.
Also ich sehe da gar nicht so den aktivistischen Eifer, der hier eine Agenda aufprägen will, als nur mal Interventionen in der Gesellschaft, die glaubt, bestimmte Probleme gar nicht mehr zu haben, aber sich darin ganz oft auch täuschen kann. Also ich sehe gar nicht diese Mehrheit von denen, die ihre eigenen angeblich ja tugendhaften Vorstellungen durchsetzen. Ich würde aber sagen, die meisten Dinge könnte man auch anders lesen, nämlich als die, dass wir auch als Gesellschaft, aber auch als Institution sensibler geworden sind.
Zweifellos ist unsere Gesellschaft sensibler, wachsamer geworden für sprachliche Gewalt, für Diskriminierung und Rollenklischees, für Ausgrenzung und Unterdrückung. Eine begrüßenswerte Entwicklung, findet Martin Saar.
Dass wir zurzeit anders nachdenken und auch anders aufmerksam geworden sind für Sagbares, Unsagbares, Verletzend Sagbares, das scheint mir richtig. Aber da würde ich sagen, das ist erstmal auch eine Art Fortschritt, weil wir an dem Punkt, glaube ich, auch bestimmte Standpunkte jetzt überhaupt erstmal ernsthaft einbeziehen.
Es kann aber auch zu viel Sensibilität geben, wenden die Kritiker der Identitätspolitik ein. Dann nämlich, wenn an die Stelle von Argumenten Gefühle treten, wenn Einfühlungsvermögen statt Diskussion gefordert wird, wenn persönliche Betroffenheit zur Legitimation wird, überhaupt mitzureden. Die deutsche Philosophin Svenja Flasspöhler spricht von einer modernen Empfindsamkeit, von einer Kultur der Wokeness, der Wachsamkeit, bei der die Welt im Licht persönlicher Verletzungen und Verletzbarkeiten betrachtet wird. Helen Pluckhose.
Wenn Sie woke sind, können Sie diese Machtsysteme sehen, wie sie von diesen speziellen Theoretikern analysiert werden. Es ist eine sehr religiöse Einstellung. Die Leute haben das Licht gesehen. Sie können sehen, was wirklich vor sich geht und jeden anderen dazu bringen, das auch zu sehen.
Pluckhose und Lindsay erheben gegen die Woken den Vorwurf, ihre Sensibilität für rassistische, sexistische und soziale Diskriminierung spalte die Gesellschaft in immer mehr Gruppen und Grüppchen, die alle in ihren eigenen unterdrückten Identitäten anerkannt werden müssen. Und das führe wiederum zu Hierarchien noch unter den Unterdrückten. Etwa sind schwule weiße Männer privilegiert gegenüber schwulen schwarzen Männern. Transmänner sind privilegierter als Transfrauen. Und heterosexuelle schwarze Männer könnte man geradezu als die privilegierten weißen Männer unter den Schwarzen bezeichnen. Und so weiter und so weiter. Pluckhose und Lindsay vertreten dagegen einen Liberalismus der Farbenblindheit.
Anstatt darauf zu pochen, dass beispielsweise schwule, Lesben oder Transgender-Personen exakt die gleichen Rechte und Pflichten haben wie alle anderen, weist die Identitätspolitik ihnen eine Sonderstellung zu. Diese soll Minderheiten zwar schützen, kann sie aber auch sichtbar von allen anderen trennen. So zementiert sie das Gefühl der Ungleichheit, das sie beklagt. Im Mittelpunkt steht das Individuum. Wir möchten, dass jeder Zugang zu allem hat, unabhängig von seiner Identität. Und es gibt den Universalismus. Da glauben wir, dass wir alle Mitglieder der menschlichen Rasse sind. Und das betonen wir über jede Kluft hinweg. Im Liberalismus gibt es diese Idee der Farbenblindheit, wo wir Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilen.
Natürlich sollte es für die gesellschaftliche Teilhabe irrelevant sein, wer wir sind oder zu welchen Gruppen wir gehören, kontert Martin Saar. Aber die Wirklichkeit sehe oft anders aus. Oft genug ständen hinter der liberalen Idee der gleichen Rechte und Pflichten für alle doch eigene Interessen, der Versuch, die eigenen Privilegien zu wahren.
Und ich finde, zu Recht müssen sich manche Leute vorhalten lassen, dass sie manchmal nur so tun, als ob sie für das Allgemeine sprechen, obwohl sie ihre eigenen Standpunkte generalisieren. Und ihnen wird auch ab und zu mal der Vorwurf erhoben, dass hier natürlich bestimmte Akteure ihre Privilegien verteidigen und ihr Wissen und ihre Autoritäten. Und auch die müssen sich erstmal beweisen und rechtfertigen.
Sicherlich ist es eine Leistung der sogenannten Identitätspolitik, auf die weiter bestehenden Ungleichheiten einer nur vermeintlich farbenblinden Gesellschaft hinzuweisen. darauf hinzuweisen, dass nach wie vor zu viele marginalisierte Gruppen zu wenig Gehör finden. Doch folgt daraus, das Ideal der Farbenblindheit zu verwerfen und stattdessen Gruppenidentitäten zu betonen und die nicht zur eigenen Gruppe gehörenden auszuschließen? Für Plackerus Linse jedenfalls bleibt die Anerkennung der Gleichwertigkeit aller das Richtmaß für eine gerechte Gesellschaft.
Wir müssen universelles Denken wieder normalisieren und uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir uns auf Identitätskategorien beziehen müssen, um Minderheiten zu stärken. Sie mögen schwarz sein, sie mögen Frau sein, aber das sollte absolut nichts über ihre Rolle im Leben aussagen. Sie müssen das Recht haben, selbst darüber zu entscheiden. Und mit allem, was ihrer Entscheidung in die Quere kommt, müssen wir uns befassen.
Hintergründe von Inge Breuer zur Diskussion über das Buch »Zynische Theorien – Wie aktivistische Wissenschaft Race, Gender und Identität über alles stellt und warum das niemandem nützt« von Helen Pluckrose und James Lindsay. Die deutsche Übersetzung ist letzten Monat bei C.H. Beck erschienen. Das war aus Kultur und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Avo Pärt. Hier geht es gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.